Здравствуйте.
Guten Abend.
Und Shalom.
Hier ist Ari Double Arm, das Radio-Kollektiv Volume Mascara Murmansk.
Mit
Michael Chendekingel,
Ronnie Presley
und Umgard Lumpini.
Sondersendung.
Ein alter Hut bekommt Löcher. Ari Double M zum 70. Jahrestag der Befreiung vom Nationalsozialismus.
Yesterday morning at 2:41 a.m. at General Eisenhower's headquarters, General Jodl, the representative of the German High Command, and of Grand Admiral Dönitz, the designated head of the German state, signed the act of unconditional surrender of all German land, sea, and air forces in Europe to the Allied Expeditionary Forces and simultaneously to the Soviet High Command. Hostilities will end officially at 1 minute after midnight tonight, Tuesday, the 8th of May. We may allow ourselves a brief period of rejoicing. Today is Victory in Europe Day. Tomorrow will also be Victory in Europe Day. But let us not forget for a moment the toils and efforts that lie ahead. Japan, with all her treachery and greed, remains unsubdued. The injuries she has inflicted upon Great Britain, the United States, and other countries, and her detestable cruelties call for justice and retribution. We must now devote all our strength and resources to the completion of our tasks, both at home and abroad. Advance, Britannia! Long live the cause of freedom! God save the King!
Das Radiokollektiv Volume Mascara Murmansk konstatiert, dass es uns hier geben kann, den exzentrischen Tanz, die gute Musik, die besten Bücher, den Feminismus, die Anarchie, wie die Basisdemokratie, liegt an dem Sieg der Alliierten über Deutschland vor 70 Jahren. Der Heteronormativität, dem Rassismus, Faschismus und Antisemitismus darf deswegen jubilierend abgesagt werden.
Abgesagt werden muss deswegen diese Stadt, die Spielplatz von tausenden Patrioten und Patriarchen ist, die sich an politischem und kulturellem Revanchismus ergötzen. Hier können keine emanzipativen Siege gefeiert werden. Ihr und Abi Double M habt es nicht verhindert, doch wir fragen nicht, wer Schuld hat oder wem es nützt. Nein, wir fragen gar nichts mehr. Wir gehen feiern, bis die Pleckeria Family Gobitz und Leuben übernimmt, Beyoncé als Oberbürgermeisterin täglich den Bidet begeht, aber Lali Basmiondolo zusammen mit Gush Emumim die Altstadt besiedeln oder auf den Trümmern der Frauenkirche der Tempel des Kommunismus errichtet wird.
Und Ari Double M feiert nicht in diese Stadt. Ganz lebenspraktisch empfahlen ihre maskarierten Murmansker daher für den 8. Mai 2015 Wodka trinken für den kommenden D-Day am Albufer üben gern, bis eure Nachbarn und alle anderen Deutschen endgültig kapitulieren. Dann kommt Ari Double M vielleicht auf den Radiowellen eures Heimatsenders wieder angeschwebt.
When they poured across the border, I was cautioned to surrender. This I could not do. I took my gun and vanished. I have changed my name so often. I've lost my wife and children, but I've many friends. And some of them are with me. An old woman gave us shelter, kept us hidden in the garret. Then the soldiers came. She died without a whisper. There were three of us this morning. I'm the only one this evening, but I must go on. The frontiers are my prison. Oh, the wind is blowing. Through the graves the wind is blowing. Freedom soon will come. Then we'll come from shadow.
Der 8. Mai und damit der Jahrestag der bedingungslosen Kapitulation Nazi-Deutschlands sind vorbei. Geschichtsumschreibung ist unser täglich Brot. Ganze Fernsehserien sind mittlerweile nach dem Vorbild unserer Arbeit erfolgreich. Schon der Reims und Frank Underwood haben Praktika bei AWM absolviert.
Wow, gelegentlich werden wir selbst überrascht. Von der Macht, mit der versucht wird, Geschichte zu deuten, der Bereitwilligkeit, diesen selektiven Bedeutungsverschiebungen Vorschub zu leisten und dem Erfolg dieser Bemühungen.
Dieses Jahr fanden zum Jahrestag der Kapitulation Nazi-Deutschlands und der Sieg der Alliierten zwei Diskurse statt, die unsere Aufmerksamkeit erregten. Während die radikale Linke diskutierte, ob man den Tag der Befreiung als solchen bezeichnen dürfe und ob dies nicht direkt in den Stalinismus führe oder ob eine Party angebracht wäre, um Kartoffeldeutschland zu schmähen.
Der andere Diskurs währt seit mehr als 70 Jahren. Die Deutschen als unschuldiges, verführtes Volk, das nichts gewusst habe, nichts hätte wissen können. Hatte zunächst das kollektive Verschweigen geherrscht, muss in den letzten 20 Jahren das Narrativ neu definiert werden. Die Deutschen stellen sich nun ihrer Verantwortung und begründen mittlerweile jede Schweinerei damit. Unmenschlichen Gräueltaten wurde und wird verstärkt mit Geschichten über die menschliche Seite der Deutschen begegnet. Gern ging man damals tanzen oder feierte Fasching, kannte vielleicht sogar einen netten Juden und der Krieg, man musste ja. Mittlerweile kann man so weit gehen, seine Begeisterung für die Nazis zuzugeben, dann aber mit dem Verweis auf seine dumme Jugend und Verblendung und der späteren Läuterung. Oder man konnte sich, wie zum Beispiel Günter Grass, gar nicht mehr erinnern. Ähnlich den Überlebenden der Shoah gelang es ihm erst Generationen später, sein Schweigen zu brechen. Nicht ohne seine Schuld auf die Überlebenden der Shoah und ihre Nachkommen zu projizieren.
Nun hatten die Deutschen Verantwortung und müssen seitdem ganz schön viel dafür tun. Den ersten Krieg der Nachkriegsgeschichte in Jugoslawien. Mittlerweile beteiligt man sich an jeder sich bietenden Aktion und befindet sich kurz vor einem Krieg mit Russland. Alte Feindschaft rostet nicht.
Aber das ist alles weit weg und kümmert uns nicht. AWM interessiert sich nur, wie es uns hierzulande geht. Die Großerzählung dieses Jahr wurde überschrieben mit 70 Jahren nach Kriegsende. Kapitulation oder Befreiung, Verführung oder Begeisterung, all dies ist mit dem Verweis auf die Verantwortung Makulatur geworden. Die persönliche Geschichte des Leidens zählt. In vielen deutschen Tageszeitungen wurden die schweren Schicksale der Deutschen beschrieben. Von Sühne war da nichts zu lesen. Trotz Vernichtungskrieg forderte man von den Siegern, was man mit aller Macht den anderen nicht zugestanden hätte. Sein Eigentum zu behalten, die Organisation einer Versorgung, das Behalten des geraubten Eigentums der Nachbarn.
Englische Soldaten zwangen die deutschen Bewohner zur Besichtigung in das befreite Konzentrationslager Bergen-Belsen. Viele übergaben sich, die meisten waren schockstarr. Ein Filmteam der britischen Armee machte Aufnahmen und begab sich dann auf eine Reise durch das kapitulierte Gebiet. Ihre Mission war die Dokumentation des noch sichtbaren Teils der Gräueltaten. Aufnahmen aus Gaskammern gab es schließlich nicht. Das Filmmaterial, das mit Unterstützung Alfred Hitchcocks zusammengestellt worden war, war nüchtern mit German Concentration Camp Factual Survey überschrieben und gelangte nie in die Kinos. Zum einen wollte man die deutsche Bevölkerung nicht weiter demütigen, die man im sich abzeichnenden Kalten Krieg brauchte. Zum anderen wurde befürchtet, dass die Hauptleidtragenden der Shoah, die Jüdinnen und Juden, durch dieses singuläre Verbrechen als Opfer gezeigt würden, denen ein Staat zustände. Schwierig für die Engländer, die zu dieser Zeit noch das Mandat für das Gebiet von Palästina hatten.
Nun fallen die Ereignisse auseinander. Die schweren Geschichten der Deutschen zum Kriegsende, die von Hunger bedroht waren und ihren Traum von den Ostgebieten aufgeben mussten. Zum anderen der Horror, der bis heute unbegreiflich ist und deshalb nicht zugelassen werden kann.
Mittlerweile ist zumindest in der Lehrgeschichte vorherrschende Meinung, dass die Deutschen vom Vernichtungsprojekt wussten und dieses unterstützten und ihren Gewinn daraus zogen. Die deutschen Monster bekamen Hilfe beim Wiederaufbau. Einzelne wurden vor Gericht gestellt, der überwiegende Teil, wenn er nicht sogar profitierte, verlor zumindest nichts.
Kämpfe um Entschädigungen wurden immer zurückgeschlagen oder heruntergehandelt. seien es Zwangsarbeiter, seien es die Überlebenden von Massakern in Griechenland, Italien, Jugoslawien oder republikanische Spanier, die bereits vor Beginn des Zweiten Weltkriegs von deutschen Nazis ermordet wurden. Opa war kein Nazi, aber Tausende sind nicht in Lagern ermordet worden, sondern als Partisanen und Partisaninnen gestorben, abseits regulärer Armeen, weil sie keinen anderen Weg als den Widerstand für sich sahen. 70 Jahre nach Kriegsende hat nun der Deutsche Haushaltsausschuss den Überlebenden der sowjetischen Kriegsgefangenen eine Entschädigung zugesprochen. Noch ist unklar, wie viele dies sind, vermutet werden ganze 4.000. Bekannt ist, dass von über 5 Millionen Gefangenen 3 Millionen in den deutschen Lagern starben, systematisch verhungerten, durch Zwangsarbeit vernichtet wurden. 2.500 Euro Entschädigung ist dies den Deutschen wert.
70 Jahre Kriegsende sind ein deutscher Witz. So wie alles nicht rein Deutsche außerhalb des narzisstischen Deutschlands als Lebensunwerk deklariert wurde, so ist nun alles außer der eigenen Leidensgeschichte nicht mehr existent.
RBWM muss kotzen, gleichzeitig aber noch die Frage, Party oder nicht, beantworten. Kapitulation oder Befreiung, das ist nicht unsere Frage. Mascara ist Pflicht, wenn es heißt, die deutsche Frau schminkt sich nicht. Eine Feier, die Stunden unseres Lebens verschwendet, die nicht in Großmannszucht verbracht werden, ist eine gute Feier.
Und RBWM wünscht sich, Deutschland würde endlich sein Maul halten, auch wenn immer nur die andere Seite diesen Anstand aufbrachte. Sei es, als man den Deutschen den Film »When Night Falls« ersparte, sei es, dass Marlene Dietrich, die mit den US-Amerikanern nach Deutschland zurückkam und ihre Schwester, die direkt neben dem Lager Bergen-Belsen wohnte, besuchte und anschließend nie wieder ein Wort mit ihr sprach, anstatt sie eben zu erschießen.
Der 8. Mai ist ein Tag von 365 im Jahr. Ein Tag, um die Kapitulation Nazi-Deutschlands und die Befreiung des Restes der Welt von eben diesen zu feiern und der Toten zu gedenken, die durch die Deutschen und ihre bereitwilligen Helferinnen umkamen. 364 Tage, um gegen die fortlebende und sich dabei ständig revidierende Haltung der Deutschen aufzutreten, die immer noch unschuldig sein möchten und sich schon fast selbst überzeugt haben.
Es ist eine multistische Landregion, wo Leben und Umweltschäden interessieren, wo alle Menschen ihr Echt verlieren. Da kann eigentlich nur noch eins passieren: Deutschland muss sterben, damit wir leben können. 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 Schwarz ist der Himmel, rot ist die Erde, gold sind die Hände der Bonzenschweine. Doch der Bundesadler stürzt weit ab, denn Deutschland wird tragen dich zum Grab. Wo Faschisten und Multis das Land regieren, wo Leben und Umwelt keinen interessieren, wo alle Menschen ihr Ich verlieren, da kann eigentlich nur noch eins passieren: Deutschland muss sterben, damit wir leben können. Deutschland muss sterben, damit wir leben können. Deutschland muss sterben, damit wir leben können. Deutschland muss sterben, damit wir leben können.
RBWM.
Fern der Heimat. Inspektion und Recherche.
Wo sie denn, zum Städtele hinaus, Städtele hinaus, und du, mein Schatz, bleibst hier.
Liebe Hörerinnen und Hörer,
RBWM ist bekanntermaßen Unterschichtenradio mit Bildungsanspruch.
Prekariat kennt Ferien und Urlaub nur vom Hörensagen.
Doch stets im Auftrag der Wahrheit unterwegs finden die Mitglieder des Radiokollektivs Volume Mascara Murmansk Mittel und Wege, um auch fern der Heimat für Sie geneigte Hörerinschaft zu recherchieren und zu inspizieren. Auf den Reifmanns Opels storchen wir von Süden nach Berlin vor. Unsere beiden T34 bleiben diesmal in der Garage. Wir haben es eilig. Dresden bleibt unbefreit. Denkmäler pflastern unseren Weg. Senftenberg, Lübben, Treptow, Groß, Größer, Ehrenmal. Aber ihre Gigantizität, die in keinem Verhältnis zum gesellschaftlichen Gedenken an die Befreiung von Hitlerfaschismus zu stehen scheint, verschlagen sie uns fast die Sprache.
Hindurch, durch alte und neue deutsche Militärarchitektur, steuert AWM das Denkmal der Befreier der russischen Armee oberhalb der Stauffenbergallee an. Ein überlebensgroßer Soldat hebt dort schwer an einer metallenen Fahne, die fest mit dem Denkmalsockel verbunden scheint. Es ist erst Mittag, doch wir sind zu spät, um die Ersten zu sein. Das Dresdner Friedensbündnis und verbrüderte Genossen haben dem Soldaten für sein aussichtsloses Unterfangen bereits reichlich Blumen gespendet. Kollektiv bereden wir das Denkmal und posieren für ein paar Fotos.
Dann machen wir uns auf in die ehemalige und die aktuelle Hauptstadt des Reiches. Argumente werden gewetzt und Befreiungsbrause wird gesüffelt. Wir sind nicht nur vorzüglich maskariert, sondern auch mit einer kleinen Bibliothek ausgestattet. Unser blaues Gefährt trägt so den jüdischen, den feministischen und den philosophischen Widerstand gegen Nazis mit. In Originalzeugnissen. Wir sind nicht nur das Radiokollektiv Volume Mascara Murmansk, wir sind viele.
Jeder einzelne von uns, wir sind viele, jeder geheime Wunsch.
Erster Halt Senftenberg in der sogenannten Lausitz. Der Ort ergibt sich unsere Übermacht kampflos. Die Straßenführung ist zwar etwas verwinkelt, aber wir haben aus der Geschichte gelernt. Auf der Bahnhofstraße, über die Nazi-Gegner zu Tode geschleift wurden, halten wir nicht. Auch erleiden wir keine Verluste durch Ertrinken im Tagebau-Restloch des örtlichen Sees, in den wir festfallen. Aber so ein antifaschistisches Denkmal. Es riecht streng und wir haben Hunger. Doch mit Contenance gedenken wir der frühen Kämpferinnen gegen den Nationalsozialismus. Zunächst mal zur Erläuterung.
Das Mahnmal für die Opfer des Faschismus und Militarismus ist ein 1962 von Ernst Sauer geschaffenes Denkmal im Schlosspark in Senftenberg. Es ist denkmalsgeschützt, das Mahnmal erinnert an antifaschistische Widerstandskämpfe und Opfer des Faschismus.
Dann rappelt es Michael, der eine Unterschrift und ein Datum auf dem Mahnmal zu entdecken glaubte. Es reißt ihn zu einer Rede hin, vor dem Denkmal. Die Berber im Park schauen verstohlen hinüber.
Jenseits des einzigartigen Ereignisses, welches sie markiert und dessen Eigenname sie wird, ein ablösbarer Eigenname, der imstande ist, allein weiterzuleben und daher das Verschwundene als Verschwundenes, ja sogar dessen Asche anzurufen und in Erinnerung zu rufen, erzwingt die Unterschrift ganz wie ein Titel eine mehr oder minder offenbare und doch geheime Verbindung von einzigartigen Erlebnissen, die sich teilen und auch noch in Zukunft dasselbe Datum miteinander teilen werden.
Hunger ist ein schlechter Begleiter. Während der Oberbefehlshaber der 1. Weißrussischen Front, Schuko, im Touristeninformationsbüro versucht, die Lage aufzuklären, wird Konjew mit den Truppen seiner 1. ukrainischen Front ungeduldig. Schnelligkeit und Überraschung ist Konjews präferierte Taktik. Gefangene werden keine gemacht. Zum Essen treffen wir auf die Amerikaner McDonald und besprechen die Lage. Es ist bereits spät geworden. Schukow drängt auf den Vorstoß in Richtung des neuen Friedhofs. Die Navigationstechnik der alliierten Amerikaner lässt unsere motorisierte Truppe zunächst eine große Ehrenrunde um das zaunverbaute Ehrenmal zurücklegen. Was erwartet uns dort? Hört die Erläuterung des lokalen Historikers unter den lokalen historischen Bedingungen des 70. Jahrestages.
Ehrenmal für die Helden der Sowjetarmee, Senftenberg. Anlässlich des 30. Jahrestages der Befreiung vom Faschismus wurde beschlossen, die alte Begräbnisstätte in den Apriltagen im Raum Senftenberg gefallenen Angehörigen der 1. ukrainischen Front umzugestalten. Der Bildhauer Ernst Serrer aus Senftenberg wurde mit dieser Aufgabe betreut. Inmitten eines Ehrenhains entstand ein Denkmal von hoher Symbolkraft. Eine stilisierte Blume, flankiert von 3 Bajonetten, mahnt den Betrachter zur Wachsamkeit. Der Frieden, das lehrt die Geschichte, ist kein Geschenk, er muss erkämpft werden. Auf dem mit schwarzem Marmor verkleideten Quader steht in deutsch und kyrillischen Buchstaben die Inschrift Ari Double M und Ehre den gefallenen Helden der Sowjetarmee im großen Vaterländischen Kriege 1941 bis 1945. Am 8. März 1979 wurde das neu gestaltete Ehrenmal in Anwesenheit vieler Ehrengäste, darunter des ehemaligen Ehrenbürgers unserer Stadt, des ersten Kommandanten der sowjetischen Kreiskommandatur, Garderoberst A.D. Ivan Soldatov, der Öffentlichkeit übergeben.
Unter den schamhaft gesenkten Blicken der besiegten Senftenberger schreiten wir stolz auf die Kranzabwurfstelle zu.
Der versprochene Ehrenhain wurde gerodet. Es gibt keine pflanzliche Verbindung mehr zwischen der von Bajonetten geschützten Blume und dem Gedenkstein.
Ja, auch alle Pflanzen wurden gerodet. Keine Blumen.
Ein blaues Dixi-Klo und Gitter. Gitter, die mal wieder im Sinne der SPD handeln wollen. Sie machen das Gedenken zu einem sehr, sehr stillen Gedenken in Abwesenheit der SPD.
Es sind sehr viele Blumenbouquets abgelegt worden. Dabei fällt allerdings auf, dass die Linke in ehrendem Gedenken unterwegs gewesen ist, während die SPD nur still gedenkt.
In weiß, Weißgardisten, you know.
Und jetzt hier auf der Rückseite des schwarzen Quaders eine Inschrift. Eine Inschrift.
Die Menschheit wird niemals die Millionen Helden vergessen, die den Völkern vieler Länder die Freiheit brachte. Und dann nochmal in Russisch. Genderkinger?
Russisch auch, die nur nicht meine Mutter-Vater-Sprache.
Jeno, Bejekto, Bo, Hektor, Stahe, Bayet.
Das ist eine Simultanübersetzung ins Finnische von Ronny Presley gewesen.
Landstraße oder Autobahn, links oder geradeaus, es spielt keine Rolle. Die vereinten Fronten Schukows und Konjew fahren durch befreite Gebiete. Doch die Harmonie trügt. Intern werden harte Gefechte um die Gunst der mit dem Gaspedal kämpfenden Soldatinnen ausgetragen. Die Generalitäten werfen Kontenance und moralisch-politische Grundsätze über Bord, doch der Vorstoß gegen Lübben im Spreewald wird nicht gestoppt. Warum aber Lübben? Warum ausgerechnet Lübben? Schukow weiß Bescheid und referiert während der Fahrt über die gewonnene Schlacht.
Friedensstraße, Würschowstraße, sowjetischer Ehrenfriedhof. Am Ende des Zweiten Weltkriegs wurde Lübben in der Schlacht um Berlin kurz zu einem Brennpunkt der Geschichte. In der Angriffsplanung der Roten Armee befand sich die Nahtstelle zwischen den beiden sowjetischen Heeresgruppen, der ersten weißrussischen Front des Marschalls Schukow und der ersten ukrainischen Front des Marschalls Konjew bei Guben. Da zwar die Aufstellung an der Oder, nicht aber das weitere Vordringen und somit die Eroberung Berlins einer der beiden Fronten eindeutig zugewiesen war und die beiden Marschälle um die Gunst Stalins wetteiferten, zog dieser auf der Karte eine Trennungslinie von der Oder geradewegs nach Lübben. Dort endete der Strich und Stalin erklärte, dass derjenige der Befehlshaber, dessen Truppen den Ort zuerst erreichten, von Süden nach Berlin einmarschieren sollte. Da Schukows Truppen nach dem Angriffsbeginn ab 16. April vor den Seelower Höhen nur langsam vorankamen, konnte Konjew schon am Folgetag durch einen gewagten Vorstoß seiner 3. Garde Panzerarmee den Raum um Lübben erreichen. Somit erhielt er von Stalin die Erlaubnis, Berlin ebenfalls direkt anzugreifen. Die Stadt selbst wurde von der 9. Deutschen Armee verteidigt und fiel erst einige Tage später. In den heftigen Häuserkämpfen wurde Lübben zu 85% zerstört, über 300 Soldaten beider Seiten und 500 Zivilisten verloren ihr Leben. Bei Lübben errichtete die DDR einen ihrer größten Rüstungsbetriebe, der bis 1990 Munition für die NVA herstellte.
Die bewusstlose Intelligenz des bewaffneten Fußvolks lenkt den Stab sicher und gezielt in das Schlachtfeld. Für die detaillierte Justage unseres blauen Geschützes gehen die Oberbefehlshaber schließlich arbeitsteilig vor. Mit Erfolg. Gleich dem der Ranch der Südstaatler trifft uns das übergroße Denkmal der Roten Armee mitten ins Herz.
Die Menschheit muss dem Krieg ein Ende setzen oder der Krieg setzt der Menschheit ein Ende. John F. Kennedy. Im Jahr 1975 wurde beschlossen, den Angehörigen der Roten Armee der Sowjetunion, die am Ende des Zweiten Weltkrieges bei den Kämpfen um die Befreiung Lübbens gefallen waren, einen Ehrenfriedhof zu errichten. Entsprechend des Kriegsgräbegesetzes haben seither 208 sowjetische Kriegsopfer das ewige Ruherecht. Der Ehrenfriedhof wurde auf einer Fläche von rund 3300 Quadratmetern am Rande des Seins angelegt. Als Gedenkstein und Mahnmal schuf der Bildhauer Herbert Burschig aus Eisenhüttenstadt ein Monument aus zwei dicht aneinandergestellten und gleich hohen Betonstelen, die im unteren Drittel durch einen Querbalken verbunden sind, worauf ein Soldatenkopf, Kampfszenen und der Sowjetstern ersichtlich sind. Das Ehrenmal, das auf einer breiten Freitreppe steht und von einer gestalteten Grünfläche eingefasst wird, wurde am 7. Oktober 1976 eingeweiht und steht unter Denkmalschutz. Im Jahre 2001 wurde ein neuer Zaun errichtet und 2006 erfolgte die Neugestaltung der einst durch den Gartenbauingenieur Konrad Heidenreich entworfenen Grünanlage. Für rund 30.000 Euro wurde Rollrasen verlegt, Beete für Stauden und Sträuche geschaffen und neue Betonplatten als Einfassung und Wege verlegt. In Abstimmung mit der unteren Denkmalbehörde wurde 2012 unter Regie der Diplom-Restauratorin Anke Höschel-Pradl die Stele für rund 10.000 Euro saniert. 55% der Kosten finanzierte das Land Brandenburg durch Fördermittel. Von der Sanierung der Kranzablage, die ebenfalls vorgesehen war, wurde aufgrund des sehr schlechten Zustandes abgesehen. Hier ist ein Neubau erforderlich. Die Stadt Lübben pflegt im gesamten Stadtgebiet die Grabstätten von über 1.300 deutschen und sowjetischen Soldaten sowie Flüchtlingen.
Gemessen und vereint schreiten wir über den Rollrasen. Schreitet AWM über die Gebeine der Getöteten, die gegen den Nazifaschismus alles gaben. Und wir, hätten wir alles gegeben, würden wir alles geben gegen die, die uns und der Welt alles nehmen wollen, die uns kollektiv möglich machen, verdienen unsere Worte unsere Anerkennung. Doch bevor Michael die Gedenkworte des Hobbyphilosophen Konjew verliest, wird sich in Betrachtungen geübt. AWM ist spät aufgestanden, andere hatten die unsanierte Kranzniederlegungsstelle bereits mit Blumengebinden beweiht.
Happy baby,
Schwer bewegt suchen wir den Kontakt zu den Südstaatlern, um Eis zu essen. Sie haben eine Freiheitsstatue errichtet, um ihre Bündniswilligkeit mit allen freiheitsliebenden Kräften zu bekunden. Es bleibt symbolisch. Nachfahren und Verfechter des preußischen Militarismus wurden zur Zwangsarbeit im Service angestellt. Für unsere Truppen kein Problem, da die dargebotenen Speisen das Gütesiegel der Alliierten tragen. Wir essen, schnaufen und einigen uns fast wortlos auf eine Strategie, um Berlin von Süden her zu überrollen. Nach Treptow, in das Herz der Bestie des ehemaligen Reiches wollen wir. Und kommen wir. Da sich unsere Ankunft bereits rumzusprechen scheint, sehen wir die Faschisten, die entlang unserer Route in panischer Angst flüchten, nicht einmal von Weitem. Nur zurückgelassene Waffen, hässliche Werbeschilder und andere Gegenstände deuten auf ihre zerschlagene Herrschaft.
Unsere Ankunft am Ehrenmal in Treptower Park ist furios. Furioser als der 12 Meter hohe und 70 Tonnen schwere Soldat, der mit dem Kind im Arm auf einem zerborstenen Hakenkreuz thront. Es läuft Musik, melancholische Musik mit choralen Gesängen auf Russisch. Russisch wird auch von vielen Menschen auf der Anlage gesprochen. Schukow und Konjew erregen selbst in Begleitung von RWM hier keine Aufregung. Selbst die vermeintlichen Nacktwölfe interessieren sich kaum für uns. Heimat ist auch nur ein Wort. Wir legen unsere Grenze auf ihm ab. Diesen feierlichen Moment haben wir festgehalten. Hört! RWM, dank den Befreiern. Goldene Streifen, goldene Franzen, eine rote Rose, eine wunderbare Aster und etwas lila Flieder. So dankte RWM den Befreiern. Danke.
Danke.
Danke. REMM.
Fern der Heimat. Inspektion und Recherche.
Wo sie denn, wo sie denn, zum Städtelehinhaus, Städtelehinhaus, und du, mein Schatz, bleibst hier.
Liebe Hörerinnen und Hörer,
REMM ist bekanntermaßen Unterschichtenradio mit Bildungsanspruch.
Prekariat kennt Ferien und Urlaub nur vom Hörensagen.
Doch stets im Auftrag der Wahrheit unterwegs finden die Mitglieder des Radiokollektivs Volume Mascara Murmansk Mittel und Wege, um auch fern der Heimat für Sie geneigte Hörerinschaft zu recherchieren und zu inspizieren.
Ad osservare in cielo il mio ennesimo tramonto, ad incontrare un angelo che è solo di passaggio, che è solo di passaggio. Forse che non ero preparato a vederti andare senza avermi salutato, a aspettare il giorno che in un attimo è passato, in un attimo è passato. Che male.
Der Sturm verheddert sich in den Flügeln des Engels. REMM on Tour zur Befreiung von Nazi-Deutschland. Yeah. Der Engel hätte uns den Weg zeigen sollen durch die brandenburgische Provinz. Der Tag der Befreiung vom Nationalsozialismus, Denkmäler für Soldatinnen der Roten Armee mit Blumen aus Bajonetten und Dixi-Klos und Bauzaun. Da gibt es viel zu sagen, was heißt Befreiung, was Gedenken und was macht unser Kollektiv, wenn es reist.
REMM ist das Kollektiv der unpostnationalsozialistischen Kinder ihre Zeit durch Fiktion. Also dialektische Auflösung par excellence. Kein Wer bist du, wo kommst du her? Na, Matriarchat aus dem kleinsten Amistall der Welt oder eben die United States ohne Englisch. Auch eine Reise ist Fiktion und bedarf der Pflege der körperlich Anwesenden durch Fiktion. Ja, das Bad ist geschlossen, keine Teilhabe an Schnupfen und Co.
So eben auch nicht an dem, was du oder andere dir meinen als ich zuzumuten. In einem Gedicht seines Freundes Scholem und in Paul Klees Skizze Angelus Novus erkennt Walter Benjamin den Engel der Geschichte wieder, der auf die Vergangenheit zurückblickt und die Verwüstung heilen möchte, aber vom Sturm in die Zukunft geweht wird, der vom Paradies aus als Fortschritt weht.
Angelus Novus, unser Engel, den Benjamin zum Unheilsbotschafter schlechthin erkor. Einen besonderen Platz gab er ihm, einen einsamen, aber prominent. Mit seinen weit aufgestellten Armen, Flügeln gleich, seinen weit aufgerissenen Augen wurde er zum Sinnbild einer schreckensgesättigten Vision, einer Prophetie, die aus der Vergangenheit die Zukunft las.
Benjamins messianischen Materialismus, ein vertrautes Motiv. Benjamin las Klees Engel doppelt, als Metapher und Medium des Glaubens. Dem normativen Fortschrittsgedanken des Marxismus abschwörend, versprach er sich zugleich Erlösung auf, dass das katastrophische Kontinuum der Geschichte endlich aufgesprengt werde.
Engelanwärter, wir sind am 8. Mai im Treptower Park. Viele Blumen, viel Tüll. Aber wo ist die Traurigkeit, die tiefe Traurigkeit eines Kommunisten, der nach dem Krieg auf dem Stuhl sitzt und das Gesicht in den Händen hält? Das schrecklich Untragische, das Lanzmann in der Beschreibung der Linearität der Verfolgung der Juden ausmacht. finde ich aber hier.
Kein Heldentum ersetzt die Tragik des Vernichtungskriegs. Neue Musik. Ich will tanzen. Da sagt mir eine nur Gay und sie.
Der Sturm, der sich in den Flügeln des Engels verhaftet. Was für ein schönes Bild für Schrecken.
Welches Wort gibt es als Steigerung, was hier Verzweiflung heißt? Ihm würde es kurz helfen, wenn sie tot sind oder weg.
No. Der historische Materialismus der Marxistinnen wollte sich nicht bewahrheiten. Saure Milch und Fliegen an der Milchkanne.
Her mit den Orden. Die machen einen auch zum Engel. Alles, was glitzert, ist gut, sagt die Elster und fliegt davon.
Aber Benjamins Engel stellt die Schwingen auf, versucht den Sturm nicht aufzufangen. Diese Engel machen mich fertig. Habe ich mir doch einen für die Reise gewünscht. Der heilige Christophorus regelt nur den Verkehr, nicht die Befreiung.
Der Engel hatte sich erst versteckt und tauchte aber dann plötzlich auf. In Gestalt der Freiheitsstatue auf einer Ranch in Brandenburg. Auf einmal steht er einfach so da. Wir wären fast vorbeigefahren. Dann Eis, Bio, Milch, Teuer und Protestantisch.
Engelchen, Engelchen fliegt. Ihm würde es kurz helfen, wenn sie tot sind oder weg, auch wenn da jemand nachrückt und braune Engel tanzen und die Krieger ziehen los.
Was die Welt nicht kann, kann aber AWM. Der historische Materialismus ist wie so ein Christenschicksalgedöns. Oder eben Tat, Reue, Buße, Vergebung, da ist AWM raus.
In unseren Haarsprangen und vor allem in unseren getuschten Wimpeln sammelt sich die Dialektik der Aufklärung. Aber an guten Tagen nehmen wir ein Pad und tränken es in Öko-Bio-Abschminkfeuchtigkeit und wir gehen sanft und bewusst über unsere Wimpeln und nehmen die Bösartigkeit der Vergangenheit auf und geben sie frei. Im besten Gesellschaft mit Eyeliner, Lippenstift und dem guten Make-up Faber Ivory.
Wir teilen jeden revolutionären Messianismus. Heute versteht man unter dem Begriff des revolutionären Messianismus eine Praxis der Gegenwart, RWMM. Und wenn es mal nicht so klappt, kommt der Engel aus Antonias Welt und zwinkert dir zu oder knufft dir in die Seite.
Jede religiöse und politisch-soziale Heilserwartung, welche ans Ende, dem Ende traut aber ja RWMM nicht über den Weg, das Kommen eines Retters und Erlösers setzt, heißt jetzt RWMM im Jetzt und More Fancy Contemporary.
Denn es geht um jede Auflösung der Linearität von Ereignissen. Deshalb ist es auch scheißegal, ob man vorwärts oder rückwärts auf der Autobahn fährt.
Es kommt. weiß er. Denn der Fluss, es war der Stadtparksee. Auch Fische gab es nicht. Es waren alte Pflaster von Ungewollten. Und die Freundin ist wahlweise die rechte oder linke Hand. Und das Obst, es schmeckt nach Scheiße. Genau wie die Musik. Seine Wände rücken näher. Man soll den Gürtel enger schnallen. Dafür gibt es was im Fernsehen. Auch wenn man es nicht will. Welches Wort gibt es als Steigerung? Was hier Verzweiflung heißt? Dass es nie sind, ist jetzt scheißegal. Und was das
würde es kurz helfen, wenn sie tot sind oder weg. Auch wenn da jemand nachrückt. Und braune Engel tanzen und die Krieger ziehen los. Es ist eigentlich wie immer.
Seine Wände rücken näher. Man soll den Gürtel enger schnallen. Dafür gibt es was im Fernsehen. Auch wenn man es nicht will. Welches Wort gibt es als Steigerung? Was hier Verzweiflung heißt. Das Niesel ist jetzt scheißegal. Und was das Thermometer zeigt.
Seine Wände. Man soll den Gürtel enger schnallen. Dafür gibt es was im Fernsehen. Auch wenn man es nicht will. Welches Wort gibt es als Steigerung? Was hier Verzweiflung heißt. Dass es nieselt, ist jetzt scheißegal.
Und was das Thermometer sagt.
Auf Wiederhören.
Dos vidania.
Shalom. Das war das Radiokollektiv Volume Mascara Murmansk.
Michael Zendeklinger.
Ronnie Presley.
Irmgard Lumpini.